That is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com.
Hallo, ich bin Axel.
Hallo, ich bin Mirko.
Und wir sind heute wieder bei ArkhamInsiders.com, um uns über H.P. Lovecraft zu unterhalten.
Ja, H.P. Lovecraft, der viel gelesen hat. Und wie wir ja in der letzten Folge erfahren haben, gab es da eine Zeit, von der wir nicht genau wissen, was er dort gemacht hat, was er zu dieser Zeit gemacht hat, außer dass er auch hier viel gelesen hat. Und entscheidend war eigentlich für ihn und seine weitere Entwicklung, was er in dieser Zeit gelesen hat.
Richtig. Wir sind im Jahr 1913 angekommen und die von dir eben schon erwähnte Zeit oder Periode, von der wir wenig wissen, die sogenannte Blank Period, dauerte von 1908 bis 1913. Und ein wesentlicher Bestandteil der Lektüre von Lovecraft stellten die sogenannten Munsey-Magazine dar. Das waren Vorläufer oder man kann sogar sagen, es waren frühe Pulps, die von dem Zeitungs- und Zeitschriftenverleger Frank Andrew Munsey herausgegeben wurden.
Ja, Frank Andrew Munsey, am 21. August 1854 geboren und 22. Dezember 1925 gestorben, war, man kann es sagen, ein Zeitungs- und Zeitschriften-Tycoon. Er war in jedem Fall ein sehr erfolgreicher Verleger und ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er ist geboren in Mersey, das liegt in Maine, hat aber die meiste Zeit eigentlich in New York gelebt, in New York City. Und der Village of Munsey Park ist nach ihm benannt worden. Es gibt auch in Baltimore ein Gebäude, das nach ihm benannt ist. Er war einer der ersten, der die neuen High-Speed Printing Presses, also die Hochgeschwindigkeitsdruckereien ausgenutzt hat, um wirklich, wie du schon sagtest, billige und auf billiges Papier, auf dem sogenannten Pulp Paper, Zeitungen zu und Zeitschriften zu drucken, die als Massenprodukt für die Arbeiterklasse gedacht waren. Und wenn ihm was nicht gefallen hat, dann hat er einfach den Druckprozess angehalten und das ganze Ding nochmal neu gemacht. Er hat auch seine Zeitschriften und Zeitungen, seine Magazine immer mal wieder umbenannt, wenn es ihm gerade gefallen hat. Er hat sie zusammengelegt, er hat sie auseinandergenommen, er hat die Preise verändert, er hat die Erscheinungsweisen verändert, gerade so, wie es der Markt wollte. Er hat sich da immer wieder sehr gut angepasst und letzten Endes hat er bei Zeiten 17 verschiedene Zeitungen, Zeitschriften und Magazine besessen. Der hat angefangen als ein Einzelhändler, in Maine natürlich, dann war er Telegraph Operator und später sogar der Manager der Western Union Station in seinem Heimatort in Augusta. Dann ist er 1882 von Augusta nach New York City gegangen und quasi sofort mit seinen $500 Ersparten in die Zeitungsindustrie gegangen, hat dort einen Stockbroker und einen Freund aus New York treffen wollen, um zusammen diese $500 in ein Zeitungsprojekt zu stecken. Kaum war er in New York, hat der Stockbroker bereits keine Lust mehr gehabt und sie haben sich einen neuen Finanzier gesucht. Schließlich kam das Golden Argosy raus und das erste Magazin, was er veröffentlicht hat, kam quasi 2 Monate und 9 Tage, nachdem er in New York war. Das Golden Argosy war zunächst gedacht für Jungs, für Jugendliche, ein Magazin, wo sowohl Erzählungen als auch Artikel drin waren. Aber sehr schnell hat er festgestellt, dass das ein Fehler war, die Jugendlichen anzusprechen, weil die natürlich sehr flatterhaft sind und nicht genug Geld haben. Dann schließlich im Dezember 1896 kam das erste, man kann sagen, wirkliche Pulp-Magazin raus, das einzig und allein Erzählungen hatte, locker 192 Seiten. Und das war tatsächlich das Munsey Magazine und aus dem ist nachher das Argosy Magazine entstanden. 1903, kann man sagen, hat das Argosy Magazine tatsächlich eine Auflage von 500.000 pro Monat gehabt. Er hatte doch diverse andere Zeitungen, unter anderem die Washington Times, die New York Daily Times, das Boston Journal, Baltimore News, American, Philadelphia Evening Times, New York Herald, die New York Sun, nicht zu verwechseln mit der späteren New York Sun, die New York Press, The Mail und den New York Globe. Zu seinen Magazinen, die er veröffentlicht hat, die er herausgegeben hat und die auch H.P. Lovecraft gelesen hat, gehörte das All Story Magazine, das Cavalier, Railroad und Current Mechanics. Ja, zu Manzi lässt sich noch sagen, er war politisch aktiv, er hat selber viel geschrieben, war ein, man kann sagen, ein Rupert Murdoch seiner Zeit und starb tatsächlich im Dezember, am 22. Dezember 1925 im Alter von 71 Jahren an einem Blinddarmdurchbruch. Soweit zu Mr. Munsey.
Ja, das konnte früher durchaus noch eine tödliche Angelegenheit sein, so ein Blinddarmdurchbruch. Kann es natürlich auch heute noch sein, aber
ja.
Du hast das Munsey's Magazine erwähnt. Es ist auch diejenige Zeitschrift, von der bekannt ist, dass Lovecraft sie wahrscheinlich spätestens seit 1903 kannte. Er hatte nämlich in einem Artikel in seinem Rhode Island Journal aus dem Jahr, hatte er eine Erwiderung auf einen Bericht eben in diesem Munsey's Magazine geschrieben. Und ja, also spätestens seit 1903 war ihm das Magazin bekannt. Vielleicht hat er es auch schon vorher gelesen. Unter den Magazinen, die auch noch eine Rolle spielen für Lovecraft, du hast einige eben schon erwähnt, waren noch das All Story Magazine und das All Story Weekly. Und wie du schon ganz richtig sagtest, die Namen vermischen sich da teilweise, weil die eben untereinander fusioniert sind, die Magazine. Und Munsey da wohl auch eine recht unkonventionelle Vermarktungspolitik hatte. Also aus heutigen Gesichtspunkten ist das natürlich völlig chaotisch gelaufen, da so wie es einem gerade in den Sinn kommt, die Magazine umzubenennen und zusammenlegen. Aber gut, er hat es ja irgendwie geschafft. Er ist ja auch so ein bisschen an diesem Mythos beteiligt, wenn ich das richtig verstehe, vom Schuhputzer zum Millionär.
Das ist richtig, ja.
So hörte sich das für mich eben an. Also da, wirklicher Self-Made-Man, der da eben aus dem beschaulichen Massachusetts dann nach New York gekommen ist und da Karriere gemacht hat.
Ja, das, was man auch sagen muss, dieses Railroad Man's Magazine, was von 1906 bis 1919 erschienen ist, das ist auch ein Munsey-Magazine, geht nur um Artikel und Erzählungen über die Eisenbahn. Und das hat Lovecraft offensichtlich vollständig alle 150 Ausgaben gelesen. Ein Wahnsinn.
Ja, er war Eisenbahn-Fan. Das haben wir, glaube ich, auch schon öfter erwähnt, oder?
Ja, natürlich, natürlich. Was kann man zu den Magazinen noch sagen? Er hat ja nicht nur jetzt Munsey-Magazine gelesen, sondern auch Streets and Smiths Popular Magazine. Und den Verlag kennen wir noch von den Dime Novels, die er als Kind gelesen hat, nämlich von den Nekata-Detektiv-Geschichten. Das Black Cat-Magazin hat er gelesen. Also er hat da überhaupt keinerlei Berührungsängste gehabt. Und es gibt ein Zitat aus einem Brief, wo er sagt, in 1913, I had formed the reprehensible habit of picking up cheap magazines like the Argosy to divert my mind from the tedium of reality. So, und damit kommen wir so langsam zu dem, zu der Frage, die wir uns stellen wollen und müssen. Dieses Phänomen, dem begegnen wir bei Lovecraft immer wieder, er liest das, was man Schund nennen kann.
Ja, es ist so, wie du sagst, das kann man eigentlich als Fortsetzung seiner frühen Dime- oder Nick-Novels Lektüre ansehen. Da war er auch relativ schmerzfrei und hat sich das gegeben. Ja, dann stößt man aber eben auch auf die Frage oder dann stellt sich die Frage, was stand denn eigentlich genau in den Heften drin, die er gelesen hat oder welche Autoren waren vertreten? Wir haben erwähnt, dass es sich um eine frühe Form der Pulp Magazines oder die ersten Pulp Magazines überhaupt handelte. Nun darf man sich natürlich noch nicht wie die Weird Tales vorstellen, die sich zur Gänze dem fantastischen Genre verschrieben hatten. Da war teilweise eine bunte Mischung vertreten und Lovecrafts Leseverhalten ist hier sehr aufschlussreich, weil er war nicht nur ein langer und beständiger Leser dieser Zeitschriften, sondern er hat, das hast du auch eben schon gesagt, die Publikation wirklich von vorn bis hinten durchgelesen und immerhin bei einem Umfang zwischen 190 und 240 Seiten. Jetzt mag man sagen, natürlich, wenn man das Geld dafür bezahlt, warum soll man die dann auch nicht durchlesen? Aber das Konzept war wirklich so, dass eben eine bunte Mischung aus Genres vertreten war und dass sich die Anhänger der jeweiligen Genres dann so ihre eigenen Geschichten herausgepickt haben. Und Lovecraft scheint da relativ unterschiedslos alles gelesen zu haben, was in den Heften veröffentlicht wurde. Einiges hat er natürlich mehr gemocht, anderes weniger. Ich möchte kurz auf vier Autoren eingehen, auf einen vielleicht etwas länger, die ihm begegnet sind und deren Erwähnung aufschlussreich ist für Lovecrafts eigene literarische Entwicklung und für seinen Geschmack auch. Und zwar wurde in der in der Ausgabe vom 8. Februar 1913 in dem erwähnten Magazin All Story Cavalier eine Erzählung von Irvin S. Cobb veröffentlicht, Fishhead. Es geht da um einen hybriden Fischmenschen. Und diese Erzählung werden viele Lovecraft-Fans kennen, weil sie gilt gemeinhin als ein wesentlicher Einfluss für seine 1931 geschriebene und veröffentlichte Erzählung Der Schatten über Innsmouth. Auch auf die werden wir nochmal eindringlicher zu sprechen kommen. Ein anderer Autor, den er schätzte, war Zane Grey. Zane Grey war einer der bekanntesten Wildwest-Schriftsteller und in einem Leserbrief vom 8. August 1914 im All Story Cavalier Magazine schreibt Lovecraft in einem Leserbrief: "Whose novels of the West have such a fund of graphic local color." Also er schätzte ihn offensichtlich wegen der sehr blumigen oder farbigen Darstellung des amerikanischen Westens. Dann finde ich auch sehr interessant, war er ein Fan von Albert Payson Terhune. Das war ein Hundezüchter und ein Schriftsteller, der auch über Hunde geschrieben hat. Der hat vor allem über Collies geschrieben und irgendeine Collie-Rasse ist sogar nach ihm benannt worden oder geht auf einen Namen von ihm zurück.
Ja, man muss hier erwähnen, das ist der Erfinder von Lassie.
Ich habe versucht, das herauszufinden. Ich habe das bei Joshi gelesen, aber ansonsten war ich da nicht. Aber es ist der Erfinder von Lassie, okay.
Ja, so, ich denke, dass Joshi da schon ziemlich ordentlich nachgeforscht hat.
Ja.
Ja, und jetzt kommt noch einer.
Genau, jetzt kommt noch einer. Jetzt kommt Edgar Rice Burroughs. Manch einem wird das vielleicht wenig sagen. Wenn ich allerdings Tarzan erwähne, weiß jeder sofort, worum es geht. Edgar Rice Burroughs, der Erfinder von Tarzan, ist in Deutschland längst nicht so bekannt, wie er in den englischsprachigen Ländern ist. Er hat außer Tarzan, er hat eine ganze Reihe von Tarzan-Bänden geschrieben, außer Tarzan hat er sich auch als Science-Fiction- oder Abenteuerschriftsteller hervorgetan. Er hatte verschiedene Zyklen, er hatte einen Mars-Zyklus, einen Venus-Zyklus, dann hatte er einen Geschichtenkreis um eine Hohlwelt namens Pellucida und auch mit diesen Geschichten war Lovecraft vertraut und er war auch ein großer Fan von ihm. In einem Leserbrief vom 7. März 1914 schreibt Lovecraft: "At or near the head of your list of writers, Edgar Rice Burroughs undoubtedly stands." Also er lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass er Edgar Rice Burroughs für einen der großartigsten Schriftsteller in den Magazinen hielt.
Ja, was er dann später zurückgenommen hat.
Genau, ungefähr 15 Jahre später hat er, glaube ich, sehr schlecht auch über Edgar Rice Burroughs geschrieben.
Ja.
Und im Gegensatz zu Irvin S. Cobb wird Edgar Rice Burroughs auch nicht in die Literatur der Angst erwähnt, obwohl er eigentlich für das fantastische Genre, vor allem für ein sehr breit gefächertes oder sehr populäres fantastisches Genre, war er eigentlich schon wichtig. Seine Science-Fiction-Geschichten, muss man natürlich sagen, die sind künstlerisch sehr frei interpretiert und wer hier so eine nah an den wissenschaftlichen Erkenntnissen orientierte Science-Fiction erwartet, ist sicherlich fehl am Platz.
Trotzdem ist eine Karte auf Mars ist großartig.
Ja.
Da gibt's nichts. Also das ist richtig Action und Joshi erwähnt ja in seiner Biografie nicht ohne Augenzwinkern, dass Lovecraft das zwar gelobt hat, aber auch er kann nicht anders auf astronomische Fehler aufmerksam macht, die in diesen Erzählungen vorkommen. Und er hat das mit Sicherheit gern gelesen. Und ich meine, wer hat Edgar Rice Burroughs nicht gern gelesen? Und dass er das später tatsächlich an mehreren Stellen widerruft. Ja, das ist ebenfalls merkwürdig. Das begegnet uns bei Lovecraft oft, dass er dass er da kontradiktorisch ist. Er ist ambivalent. Das sagt Kenneth W. Fake Jr. in einem wirklich interessanten Aufsatz. Lovecraft, Artist or Poser oder Poseur, wie es dort steht. Und er weist immer wieder darauf hin, dass Lovecraft auf der einen Seite so sagt, auf der anderen Seite so. Joshi erwähnt die Familie Eddy, die in Providence beheimatet war und die sehr gut über Lovecraft spricht. Es gibt einen Aufsatz von Muriel Eddy über Lovecraft und ihre Freundschaften und wie er ihnen geholfen hat. Andererseits gibt es in Briefen Erwähnungen von Lovecraft, dass er die Eddies jetzt nicht so toll fand. Joshi sagt, die Eddies sind völlig überbewertet. Es gibt tolle Erwähnungen über Durless. Es gibt in anderen Briefen, da schimpft er über Durless. Also man muss das bei Lovecraft, diese Ambivalenz, immer wieder im Hinterkopf behalten. Und ich glaube, dass er... Naja, Carter fand er vielleicht ein bisschen albern, aber er kann nun mal nicht leugnen, dass er ihn anfangs toll fand. Das geht uns ja genauso. Wir finden, wenn wir was jetzt 20 Jahre später lesen, das ein oder andere durchaus albern, was uns damals wirklich wichtig war und was wir toll fanden. Aber kommen wir zurück zu diesen Heften, dass er Schund gelesen hat oder wie Joshi sagt, Lovecraft knew that he was reading trash, but he read it anyway. Und das ist wieder dieser Widerspruch, aber das geht ja bis später, bis in sein hohes Alter. Er hat es gelesen, wir müssen herausfinden, warum hat er es gelesen? Warum hat er die Monthly Magazines gelesen und warum hat er alles gelesen?
Ja, in meinen Augen war da eben eine relativ geringe Einstiegshürde. Wir kommen ja gleich zu einem Part, der sich in diesen Magazinen abspielte, wo es sehr einfach war, hineinzukommen, die Leserbriefe nämlich. Das war nun kein geschlossener literarischer Zirkel oder irgendwie akademische Kreise. So, wir müssen immer im Hinterkopf auch behalten, Lovecraft, der noch nicht mal die Schule abgeschlossen hatte und dem ein Universitätsstudium versagt geblieben ist, hat es nie geschafft, auch sich ernsthaft Zutritt in akademischen Kreisen zu verschaffen. Und er hat ja Zeit seines Lebens größtenteils in solchen Pulp-Magazines auch nur publiziert. Also das war einfach sein Umfeld, das war sein Native-Umfeld.
Richtig, und wir haben gesehen, wie er als Kind Dime-Novels tonnenweise gelesen hat. Wir sehen jetzt, wie er Monthly-Magazines tonnenweise liest. Und wir sehen später, 1922, wenn Jacob Clark Henneberger Weird Tales gründet, dass er diese Sachen auch komplett liest. Er hat, wenn das stimmt in dem Katalog von S.T. Joshi über Lovecrafts Privatbibliothek, zählt alleine Weird Tales, die komplette Erscheinungsweise, 934 Nummern von Weird Tales, die er komplett hatte. Dann ebenfalls komplette Jahrgänge von Strange Tales, Fantagraph, Marvel Tales und Fantasy Fan. Und das ist Pulp Fiction, das ist quasi Schund. Und er hat es trotzdem alles. Und ich glaube, beziehungsweise Joshi sagt das, und dem kann man sich eigentlich nur anschließen, der hatte so einen Hunger, so einen Bedarf nach Weird Tales, nach Fantasy, nach Horror, dass er genommen hat, was er kriegen kann. Er hat die Klassiker der zeitgenössischen Fantastik, wie zum Beispiel Bears, Dunsany, Mack und Blackwood, James und Chambers, erst nach 1918 entdeckt. Also er hatte einen Hunger nach gruseligen Sachen, nach fantastischen Sachen. Die Klassiker kannte er größtenteils schon, die modernen Klassiker aus irgendeinem Grund nicht. Und wo konnte man das bekommen, was er wollte, tatsächlich in den Monthly Magazines?
Ja, aber in diesem Zustand hat sich eigentlich bis heute, zumindest in Deutschland, auch wenig geändert. Also die fantastische Literatur wird man nur selten in größerem Umfang in den größeren oder bekannten Verlagen finden. Das ist bis heute noch am ehesten in so einer Fanszene oder auch in den Kleinverlagen zu finden.
Ja, und es gab bis zum Weird Tales Magazin nichts, was sich ausschließlich auf Weird Tales, Fantasy, Science Fiction und dergleichen beschränkte, sondern die Monthly Magazine hatten einen großen Teil davon in ihrem Programm. Und wie gesagt, das Einzige, wo er drankommen konnte.
Ja, und nur, dass die in dem Ruf standen, Schund zu sein, hieß ja noch lange nicht, dass lediglich Schund drin enthalten war. Der erwähnte Irvin S. Cobb mit seiner Erzählung Fishhead ist zum Beispiel, die ist zwar derbe, das muss man sagen, aber ist trotzdem, also ist eine super Geschichte, ist brillant. Lovecraft natürlich und auch so Leute wie Clark Ashton Smith, den ja manche Leute auch für literarisch noch ausgereifter als Lovecraft halten, hat ja auch in Weird Tales veröffentlicht. Recht.
Ja, und ich, wenn ich mich nicht irre, war einer der vielen, vielen Leute, die für Frank Muncy geschrieben haben, auch Upton Sinclair. Also es gibt da durchaus auch literarische Halbschwergewichte oder vielleicht sogar Schwergewichte, die für ihn gearbeitet und geschrieben haben. Aber da passiert was anderes. Er hat ja nicht nur die Fantasy-Sachen gelesen und gelobt, sondern, wie du sagtest, er hat es komplett alles gelesen. Das Konzept eines solchen Magazins war es, Daddy kauft es und reicht es dann in der Familie rum, dass jeder das lesen kann, wonach ihm ist, Western oder Romanzen. Und Stichwort Romanze und Abenteuer. Da passiert was wirklich sehr, sehr, sehr Interessantes.
Genau, da bin ich, plädiere ich dafür, dass wir jetzt einen Begriff einführen, den du erwähnt hast, den ich aber weiter gar nicht gefunden habe. Deswegen ehre ich dich als Erfinder dieses Begriffs. Wir kommen jetzt nämlich zum Jackson War.
Der Jackson War ist nicht von mir.
Nicht wirklich, nicht?
Nein,
Okay.
ist nicht von mir. Nein. Es ist tatsächlich Joshi.
Ah, alles klar. Ja gut, trotzdem kommen wir jetzt zum Jackson War.
Wir müssen zum
Ja. Damit ist eine Leserbrieffehde gemeint, die sich um den Schriftsteller Fred Jackson drehte. Und Fred Jackson war eben einer von den Leuten, die Romanzen geschrieben haben. Und einige dieser Romanzen erschienen in der Zeitschrift The Argosy während des Jahres 1913 und werden Lovecraft sicherlich ein Dorn im Auge gewesen sein. Nun war es nicht so, dass Lovecraft seinem Ärger einfach Luft gemacht hat und einen Leserbrief geschrieben hat. Er stieg auf einen anderen Leserbrief ein, den ein gewisser F.W. Burnett aus Hanover, Illinois, an den Argosy geschrieben hat. In der Juli-Ausgabe wurde dieser Leserbrief veröffentlicht, wo dieser Burnett seinem Unmut über den Jackson freien Lauf lässt. Und das ist ganz interessant, weil dieser Brief erscheint wie von so einem kompletten Analphabeten verfasst, dass Lovecraft mutmaßte, dass es sich dabei um einen Hoax handle, also eine fingierte Sache, entweder von irgendeinem Sympathisanten von Fred Jackson geschrieben, um die Aufmerksamkeit auf diesen Autor zu lenken, oder die Möglichkeit, darauf spielt Joshi nachher selbst an. Vielleicht war es Jackson selber, der hier unter einem Synonym in so einem total katastrophal verfassten Brief Werbung für sich selbst machen wollte. Jedenfalls auf diesen Brief hin, daraufhin hat Lovecraft dann reagiert und das war sein erster Leserbrief, erschien dann in der Novemberausgabe 1913,
Ja.
wo er dann auf Burnetts Kritik eingeht und auch dann dementsprechend den Fred Jackson zur Sau macht.
Aber richtig. Ich weiß nicht warum. Er hätte es ignorieren können. Ich habe es nirgends gefunden, warum ausgerechnet Fred Jackson, natürlich, das war kein großartiger Schriftsteller. Er war, naja, schlecht kann man sich sagen. Es war ein Berufsschriftsteller, der davon leben musste, der auch seine Fans hatte. Und sie haben es veröffentlicht, man hätte es ignorieren können, aber aus irgendeinem Grund hat es Lovecraft wirklich geärgert, dass ein gewisser Bennett aus sonst wo in einem furchtbaren Stil Jackson lobt. Nein. Was hat er gemacht?
Er hat ihn
Ich muss
verrissen, genau.
schneiden.
Bennett hat ihn verrissen. Aber so
Ja.
komisch, dass eben der Verdacht im Raume stand oder steht, dass er ihn irgendwie eigentlich doch aufs Treppchen hieven wollte.
Fishing for Compliments
Ja, irgendwie
vielleicht, ja.
sowas.
Ja, aber auch das ist schwer nachvollziehbar. Aber dieses ganze Scharmützel, es gab natürlich Befürworter Jacksons, es gab Gegner Jacksons, das wurde in dieser Lesebriefabteilung ausgefochten, die nannte sich The Logbook. Dieses kleine Scharmützel wäre echt im Sande verlaufen, hätte nicht ein gewisser John Russell aus Tampa einen Leserbrief geschrieben, und zwar in Versen. Und das hat Lovecraft provoziert. Er schrieb zurück und antwortete ebenfalls in Versen. Das war im Januar 1914. Man kann das sehr gut in der Sprague de Camp Biografie aus dem Fester Verlag nachlesen. Da sind einige dieser Verse veröffentlicht und die beiden haben sich wirklich nichts geschenkt.
Richtig, das hat Lovecraft nicht nur provoziert, es hat ihm vor allem gefallen, wie dieser John Russell reagiert hat. Und also er hat auch die Scharfsinnigkeit von dessen Gedichten durchaus auch anerkannt. Ja, und daraufhin sich eben bemüßigt gefühlt, ebenfalls in Versform zu antworten. Er hat ein erstes Gedicht verfasst mit dem Untertitel Ad Kritikos, an meine Kritiker. Und das nannte er dann Liber Primus, also Buch 1 oder erstes Buch. Naja, und da geht er dann eben gegen den, zieht er so ein bisschen diesen Russell auch auf und vertieft seine Argumente gegen den Jackson und so weiter und so fort. Dem folgte dann noch ein weiterer Brief in der Februarausgabe von 1914. Das war dann mit Liber Secundus betitelt und so weiter. Du hast es eben schon gesagt, das Scharmützel ging über einige Ausgaben. Tatsächlich hat sich das über einige Jahre hingezogen, habe ich bei Sam Moskowitz gelesen. Den packen wir in die Shownotes rein. Der hat eine Untersuchung, die schon in den 70er Jahren oder von 1970 ist das, glaube ich, erschienen ist, hat er diese frühen Pulp-Magazins untersucht. Was ich vielleicht noch ganz interessant war bei dieser Leserbrief-Fehde war, dass da teilweise auch schön so Lokalkolorit mit hineinspielte. Von dem verantwortlichen Redakteur wurden die Leserbriefe dann entsprechend präsentiert mit Überschriften Providence gegen Virginia oder Providence gegen Elmira und so weiter und so weiter.
Jackson hat noch weiter fürs Argosy geschrieben, aber natürlich nicht ohne den Widerstand Lovecrafts, der sich da auch immer wieder festgebissen hatte, bis 1917, als dann Jackson endgültig aufhörte, für das Argosy zu schreiben, aber wohl ein recht erfolgreicher Stückeschreiber wurde. Und was du gerade gesagt hast, 1914 im Oktober hat es dann ein Ende mit dieser Fehde. Lovecraft schreibt wohl noch, oder nein, es wurde, glaube ich, vom Herausgeber so konzipiert, als ob Russell und Lovecraft zusammen einen Text geschrieben haben, um diese Kontroverse dann auch irgendwann mal zu beenden. Aber wir können eigentlich sagen, wäre Jackson nicht so schlecht gewesen und hätte das nicht Bennett, Lovecraft und Russell so provoziert und so irritiert, dann hätte er einfach weiter zu Hause gesessen, rumgehangen und diese Magazine gelesen, ohne das, was dabei rausgekommen wäre.
Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt, den du ansprichst, weil wir sind hier wirklich gerade in so einem an einem Punkt angekommen, an dem für Lovecraft sich eine entscheidende Veränderung abspielte. Und die Frage, die du vorhin schon aufgeworfen hast, die finde ich tatsächlich interessant. Wie kam es, dass er sich so auf die Sache eingelassen hat, dass dieser Jackson oder meinetwegen auch der Bennett ihn irgendwie so geärgert haben müssen, dass er sich so offensiv in die Sache hereingegangen hat? Wie auch immer, es hat ihm gut getan.
Ja, es ist zum Beispiel das. Joji vermutet, dass Lovecraft hier zum ersten Mal mit Meinungen konfrontiert wurde, die nicht seine waren.
Genau.
Ja, es ist anders als zu Hause und anders als auf der Highschool. Da waren mehr oder weniger besonders gebildete Leute und die Jackson-Liebesabenteuer, naja, die waren geschrieben für nicht so besonders gebildete Leute, wie das ja vom Munsee Magazine, von den Munsee Magazines, von der ganzen Armada an Zeitschriften so intendiert war. Sie waren billig und sie waren für das mehr oder weniger Arbeiterpublikum. Das kannte der nicht. Das war ihm so nicht klar. Selbst die Dime Novels waren zwar billig und teilweise reißerisch, aber dass er plötzlich mit einer Meinung konfrontiert wird, die ihm so nicht passt und auch noch Widerspruch ernten muss, das war eine völlig andere Sache.
Ja, aber er hat sich der Sache eben trotzdem gestellt und er hat sich da nicht versucht, irgendwie so klammheimlich herauszuziehen. Der Großteil der Leserbriefschreiber, die war nämlich gegen ihn gerichtet. Ich glaube, es gab nur zwei Leute, die Lovecraft in seiner Kritik gegen Jackson unterstützt haben. Und tatsächlich war der Großteil der Leute gegen ihn. Und er musste sich nicht nur mit anderen Meinungen auseinandersetzen, sondern auch, das hast du eben schon gesagt, mit anderen Stilen und sprachlichen Ausdrucksmitteln. Und er selbst bot eigentlich auch eine Zielscheibe des Angriffs mit seiner speziellen und teilweise hochgestochenen und dem 18. Jahrhundert verhafteten Sprache. In der Sprague The Camp Biografie ist auch eine schöne Stelle. Da ist nämlich die Kritik einer Leserbriefschreiberin oder eines Leserbriefschreibers veröffentlicht. Das lese ich jetzt einfach mal vor. Das richtet sich jetzt an Lovecraft. Würde er nur etwas weniger Adjektive und mehr Wörter verwenden, mit welchen die Allgemeinheiten vertrauter ist, als mit labyrinthisch, Lorbeer umkränzt, Fixstern, Elaborat und viele andere. Also auch da musste Lovecraft Kritik einstecken, da wurde gegen ihn gefeuert. Da hat er realisieren müssen, okay, es gibt Leute, die leben nicht so sehr gern wie er in der Vergangenheit und benutzen eine zeitgenössischere Sprache, als er es getan hat.
Das war eine ordentliche Portion Realität für Herrn Lovecraft.
Ja.
Und damit musste er klarkommen. Er hat es aber auch, er hat Aufmerksamkeit bekommen und er hat es auch genossen, nehme ich an. Es hat ihm Spaß gemacht. Das war ja schließlich, dass er was zu tun hatte jetzt. Er musste sich diese Sachen gut überlegen. Er hat bestimmt strategisch gefochten und ich würde gerne zumindest einen Großteil dieser Kontroverse auch etwas besser aufgearbeitet wissen. Denn was aus dem Jackson War letzten Endes geworden ist, ist äußerst wichtig für Lovecrafts weitere Entwicklung. Lovecrafts Leserbriefe, seine Antworten auf die Angriffe und dergleichen machten einen Mann auf Lovecraft aufmerksam, dem wir eigentlich eine ganze Menge zu verdanken haben. Ich rede hier von Edward F. Das, dem offiziellen Herausgeber und Vorsitzenden der United Amateur Press Association. Und er nahm Kontakt mit Lovecraft auf.
Genau, nicht nur mit Lovecraft, sondern auch mit seinem Kontrahenten John Russell. Und er hat sie beide eingeladen, die United Amateur Press Association, dieser Organisation beizutreten, was sie auch getan haben. Lovecraft noch im April 1914. Und ja, die Mitgliedschaft in diesem Verband sollte weitreichende Folgen für ihn haben.
Enorme Folgen und große Bedeutung. Und dem werden wir uns in einer der späteren Folgen auf jeden Fall widmen. Denn bis vor wenigen Jahren war die Bedeutung der Amateurpresse für Lovecrafts Entwicklung und Werdegang und überhaupt für seine Bekanntheit wurde zwar bemerkt und auch immer wieder darauf hingewiesen, aber richtig aufgearbeitet wurde das Ganze nicht. Wir werden unseren Beitrag dazu leisten, euch über die Amateurpresse in den USA zu informieren. In den nächsten Folgen allerdings wollen wir einen kleinen Exkurs machen. Und zwar widmen wir uns der Familie Lovecraft. Mom und Dad werden wir nochmal hier ausführlich besprechen und einige weitere andere Verwandte.
Ja, werden wir auch das Musgrave-Glas erwähnen?
Wir müssen das Musgrave-Glas
erwähnen. Super, da freue ich mich schon.
Ja, das ist deins. Okay, ich hoffe, wir haben euch ein wenig mehr Licht ins Dunkel gebracht. Wir verbleiben mit allerfreundlichsten Grüßen und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich bin Mirko.
Ich bin Axel.
Wir sind die ArkhamInsiders.com.
Auf
ArkhamInsiders.com, ganz genau. Und wir wünschen alles Gute bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Von mir auch alles Gute. Bis dann. Ciao.
Okay, gib mir mal eben 2 Sekunden, ich muss mal eben was nachsehen. Ich höre hier ein Geweine. Das gefällt mir gar nicht. Und dann ziehen wir eben die Aftershow durch. Klar, Moment. Ja.